Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Der dänische Ministerpräsident Rasmussen wird überraschend doch zum NATO-Generalsekretär gewählt. Die Türkei lenkt ein. 60 Jahre und ein bisschen ratlos. Die NATO feiert sich und ihre Erfolge und blickt unsicher in die Zukunft. Mönch, Physiker, Schauspieler und Fußballfan. Der bekannte Einsiedlerpater Kassian Etter stirbt im Alter von 80 Jahren. Die Schweiz wird dem Internationalen Währungsfonds mehr Geld zur Verfügung stellen müssen und fragt sich nun, was dafür zu holen wäre. Sterbehilfe für Gesunde. Dignitas will klären, ob das möglich wäre. Und Sport. An der Kunstturn-EM in Mailand gewinnt die Schweizerin Ariela Käslin im Mehrkampf Bronze. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Christian Lüscher.
Der Däne Anders Fogh Rasmussen wird neuer Generalsekretär der NATO. Die 28 Mitgliedstaaten haben ihn am NATO-Gipfel in Straßburg zum Nachfolger von Jaap de Hoop Scheffer ernannt. Bis zuletzt hatte sich die Türkei gegen die Wahl Rasmussens gewehrt. Die Türkei stößt sich vor allem an Rasmussens liberaler Haltung, die er als dänischer Regierungschef im Streit um die Mohammed-Karikaturen zeigte. Laut dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan hat er vom amerikanischen Präsidenten Obama Garantien erhalten. So soll ein Stellvertreter von Rasmussen Türke sein. Die NATO hat auch über die neue US-Strategie für Afghanistan beraten. Diese sieht vor, 21.000 weitere Soldaten einzusetzen. Zugleich sollen aber auch der Wiederaufbau des Landes vorangetrieben und die Nachbarstaaten Iran und Pakistan in die Lösung des Konflikts einbezogen werden. Von NATO-Mitgliedern kritisiert wurde Afghanistans Präsident Karzai wegen des umstrittenen neuen afghanischen Ehegesetzes. Dieses erlaubt nach Ansicht von Kritikern Vergewaltigung in der Ehe. Die NATO setze darauf, dass das Gesetz überarbeitet werde, so die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Karzai hat inzwischen angekündigt, das Gesetz zu überprüfen und gleichzeitig von Missverständnissen und einer falschen Übersetzung gesprochen. Am Rande des NATO-Gipfels kam es zu schweren Ausschreitungen. In Straßburg setzte die Polizei Tränengas gegen gewalttätige Demonstranten ein. Die Polizei stoppte zunächst verschiedene Kundgebungen, auch auf der anderen Seite des Rheins im deutschen Kehl. Zurzeit demonstrieren 10.000 Menschen gegen die NATO. Laut Polizei hat sich die Lage beruhigt, die Randalierer hätten sich zurückgezogen. In Rom haben Hunderttausende gegen die Politik der Regierung Berlusconi demonstriert. Aufgerufen dazu hatten die Gewerkschaften, sie werfen der Regierung mangelhafte Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise vor. Bundesrat Uli Maurer kritisiert den Bundesrat im Zusammenhang mit der Aufweichung des Bankgeheimnisses. Die Landesregierung habe den Druck des Auslandes Anfang Jahr nicht richtig eingeschätzt. Das sagte Uli Maurer in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS. Anders als seine Partei, die SVP, stellt sich Maurer aber hinter die Politik des Bundesrates, der die OECD-Standards bei Steuerdelikten übernehmen will. Der bekannte Einsiedlerpater Kassian Etter ist tot. Er starb gestern an einem Herzversagen, wie das Benediktinerkloster Einsiedeln mitteilt. Pater Kassian lehrte an der Stiftschule Physik, Mathematik und Religion. Beim Einsiedler Welttheater trat er als Schauspieler auf und während den letzten Olympischen Sommerspielen kommentierte er das Sportgeschehen für das Schweizer Fernsehen. Bei einer Karambolage auf der Autobahn A1 sind am frühen Nachmittag insgesamt 18 Personen verletzt worden. Bei der Verzweigung Herkingen fuhren 8 Fahrzeuge ineinander. Es kam zu einem langen Stau, der sich erst Stunden später wieder auflöste. Die Schweizer Kunstturnerin Ariela Käslin gehört zu den Besten Europas. An der Europameisterschaft in Mailand holte sie sich die Bronzemedaille im Mehrkampf. Urs Wittmer.
Diese Bronzemedaille ist die erste Medaille überhaupt in der Schweizer Turngeschichte an einem Großanlass. Die 21-jährige Sportlerin des Jahres holte sie hinter den beiden Russinnen Xenia Semenova und Xenia Afanaseva. Die Luzernerin freute sich nach dem Wettkampf riesig.
Ich habe nie gedacht, dass es ein Mehrkampf ist, weil Mehrkampf ist brutal schwer, eine Medaille zu machen. Und jetzt, ich weiss nicht, jetzt habe ich Bronzemedaille im Mehrkampf. So geil!
Ariela Käslin zeigte bei allen Geräten eine gute Leistung, besonders am Barren. Überragend war aber die Leistung beim Sprung. Sie stand den schwierigsten aller gezeigten Sprünge und wurde mit der Höchstnote belohnt. Damit geht Ariella Käslin morgen als große Favoritin auch in den Sprungfinal. Auch die erst 16-jährige Jasmin Zimmermann überzeugte bei ihrer ersten Teilnahme an einem Großanlass mit Rang 13. Bei den Männern wurde Niki Böschenstein guter Neunter. Formel 1. Pech für Sebastian Buemi. Der Schweizer Formel 1-Neuling flog beim Qualifying zum Großen Preis von Malaysia von der Strecke und muss morgen vom letzten Platz aus starten. Die Pole Position holte sich erneut Jenson Button auf Brown Mercedes. Die beiden sauber Mercedes-Piloten Kubica und Heidfeld wurden Sechste bzw. Zehnte.
Das Wetter. Am Abend und am Sonntagmorgen gibt es lokal einige Schauer. Morgen lockert sich die Bewölkung zeitweise auf, bevor sich neue Quellwolken bilden. Gegen Abend sind erneut Schauer möglich. Es bleibt mild bei 16 bis 20 Grad. Am Montag ist es nach Nebelauflösung in der ganzen Schweiz recht sonnig bei rund 20 Grad.
Des widerspenstigen Zähmung. Der türkische Präsident gab in letzter Minute nach und stimmte für den neuen NATO-Generalsekretär. Dann die Debatte über die Grenze von Einsätzen.
We said, okay, the boundary is the Rhine, no longer there. The boundary was the Balkan, no longer there. Now the boundary is the Afghanistan, I don't know, I don't pretend to know.
Die Grenze war der Rhein, dann der Balkan, dann Afghanistan und dann, I don't know. Die NATO sieht ihre Zukunft noch nicht wirklich klar. Dann der Hauch von gestern und ein Lüftchen von heute. Bei der slowakischen Präsidentschaftswahl fällt ein Richtungsentscheid. Wie frei ist der Freitod wirklich oder wo sind die Grenzen der passiven Sterbehilfe? Eine Debatte, die erst beginnt. Und schließlich, die Schweiz wird dem Währungsfonds mehr überweisen müssen. Die Frage ist, was sie dafür verlangen kann. Echo der Zeit. Die NATO wird 60 und das ist an sich schon außergewöhnlich. Sie ist immerhin das älteste funktionierende Militärbündnis. Und sie kann auf einige Erfolge in ihrer Geschichte verweisen. Grund zum Feiern also. Eine Frage aber sorgte für Missstimmung am Jubelgipfel, die Wahl eines neuen Generalsekretärs. Gestern noch schien unwahrscheinlich, dass der dänische Ministerpräsident Rasmussen gegen die türkischen Einwände gewählt werden könnte. Heute passierte es im letzten Moment doch. Wie war das möglich, fragte ich Fredrik Steiger kurz vor der Sendung.
Ich glaube, es war vor allem darauf zurückzuführen, dass die Türkei intensiv zwei Tage lang bearbeitet worden ist. Und die Hauptrolle dabei hat der neue amerikanische Präsident Barack Obama gespielt. Er hat nämlich den türkischen Präsidenten Abdullah Gül mehrfach für Sondergespräche zur Seite genommen. Erstmals schon gestern beim Geburtstagsdiner in Baden-Baden vor dem Essen hat er etliche Zeit mit ihm verbracht. Dann wieder heute Morgen bei der ordentlichen Sitzung und dann erneut bei der Sondersitzung, als es darum ging, doch noch einen Generalsekretär zu finden. Und er hat offenkundig klar gemacht, dass er Rasmussen als überzeugenden Kandidaten empfindet und dass es wichtig wäre, auch für die Einheit des Bündnisses, wenn die Türkei als wichtiger NATO-Partner hier nicht ausscheren würde.
Und nun möchte man natürlich wissen, was die Türken bei diesen Sondergesprächen dann wirklich überzeugt hat. Haben sie für sich was ausgehandelt oder haben sie plötzlich gemerkt, dass die Isolation ungemütlich werden könnte?
Zumindest weiß man nicht, dass irgendein Gegengeschäft stattgefunden hat. Das heißt nicht, dass das völlig auszuschließen wäre, aber es wurde zumindest noch nichts publik. Ich denke schon, dass den Türken klar geworden ist, nachdem die 27 übrigen NATO-Partner so klar an Rasmussen festhalten, dass sie in dieser Allianz, die ihnen doch wichtig ist, sie sind hier im Unterschied eben zur EU, wo sie nicht Mitglied sind, sie sind in der NATO ein geschätzter, ein wichtiger Partner und sie riskierten, sich für lange Zeit ins Abseits zu stellen, wenn sie hier als einzige Front machten gegen diese von den anderen stark unterstützte Kandidatur.
Bleibt die Frage nach dem neuen Generalsekretär Rasmussen selbst. Hat er sich von Obama gewissermaßen ins Amt tragen lassen oder hat er auch einen Schritt selbst getan?
Obama hat ihn anscheinend, was man gehört hat, zu einer Begegnung mit dem türkischen Präsidenten Gül sogar mitgebracht. Also das war dann ein Dreiertreffen. Und Rasmussen hat bei diesem Treffen zumindest ein gewisses Zugeständnis, ein Entgegenkommen gemacht. Er hat nämlich gesagt, dass Roche TV, also dieser türkische oder kurdische Sender in Dänemark, auf den die Türken sehr schlecht zu sprechen sind, den sie als Terrorsender bezeichnen, dass der gründlich angeschaut würde von den dänischen Sicherheitskräften. Und wenn sich herausstellen sollte, dass tatsächlich Terroraufrufe dort verbreitet würden, dann würde diese Sender geschlossen.
Jetzt ist also klar, wer die NATO in die Zukunft führen soll. Aber es bleibt unklar, in welche Zukunft. Am Jubiläumsgipfel in Straßburg wurden erst vage Beschlüsse gefasst zur neuen Strategie. Nochmals Friedrich Steiger.
Wenn sogar ein ehemals linker Intellektueller eine Lanze für eine Militärallianz bricht, dann lässt sich das als Ritterschlag verstehen oder muss misstrauisch stimmen. Bernard-Henri Lévy lobt die NATO zu ihrem 60. in den höchsten Tönen.
Il y a aujourd'hui des pays, la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et d'autres qui savent que la protection de leur démocratie, c'est l'OTAN.
Es gäbe heute viele Länder wie Polen, Ungarn oder Tschechien, die genau wüssten, den Schutz ihrer Demokratie hätten sie der NATO zu verdanken. Doch sind 60 Jahre nicht genug? Fragt rhetorisch der NATO-Chefplaner Jamie Shea.
It's a time when you lose your powers. It's a time when you limit your activities. But does it have to be the same for an institution?
Man verliere mit 60 langsam an Kraft, verringere seine Aktivitäten. Doch ob das auch für eine Militärallianz gelte?
There has to be a sort of demand for the type of security services NATO can best provide.
Der Maßstab müsse sein, gäbe es noch eine Nachfrage für die Sicherheitsdienstleistungen, welche die NATO besser als andere anbieten könne. Auf den ersten Blick trifft das zu. Die 60-jährige NATO war noch nie derart vielerorts aktiv wie gerade jetzt. Im Kosovo, am Horn von Afrika, in Afghanistan und mit Logistikhilfe selbst in Darfur. Und sie ist populär. Noch immer warten Länder darauf, Mitglied zu werden. Bloß reicht das zur Daseinsberechtigung? Können Ferneinsätze am Hindukusch eine raison d'être für eine transatlantische Allianz sein? In der noch gültigen NATO-Strategie von 1999 ist keine Rede von Afghanistan und auch nicht von Seepiraten, von Cyberterrorismus oder Energiesicherheit. Entsprechend hat man nun am Jubiläumsgipfel wenigstens die Eckpfeiler für eine neue, angepasste, ins 21. Jahrhundert passende Strategie verabschiedet. Doch in der NATO gibt es zwei Lager, welche die Zukunft der Allianz ganz unterschiedlich sehen. Vor allem die Osteuropäer möchten, dass die NATO vor allem ihren alten Kernauftrag bekräftigt, Artikel 5, in dem steht, ein Angriff auf ein Mitglied des Bündnisses gilt als Angriff auf alle. Der lettische Präsident, Valdis Sattlers,
it's a traditional Russian way of thinking, you know. They need enemies outside just to feel powerful.
Es sei leider so, dass Russland offenbar Feinde brauche, um sich stark zu fühlen. Und der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski.
Our part of the NATO territory still needs some reassurance, some strategic reassurance.
Osteuropa brauche weiterhin eine Rückversicherung durch die NATO. Diese gibt es zwar heute, auf dem Papier. De facto wäre die NATO jedoch außerstande, etwa den baltischen Staaten rasch und wirksam zu Hilfe zu eilen. Die jederzeit abrufbaren, flexibel einsetz- und transportierbaren Kampfverbände sind zu klein. Und zu viele von ihnen sind derzeit in Afghanistan eingesetzt. Andere, angeführt von den USA, würden das NATO-Mandat ohnehin viel lieber viel weiter fassen. Der Chef der NATO-Militärkommission, Admiral Gianpaolo Di Paola etwa,
we live in a global world and so boundary cannot be predefined. We said, okay, the boundary is the Rhine, no longer there. The boundary was the Balkan, no longer there. Now the boundary is the Afghanistan, I don't pretend to know.
In einer globalen Welt könne man die Grenzen für NATO-Einsätze nicht im Voraus bestimmen. Früher habe der Rhein als Grenze gegolten, später der Balkan, heute Afghanistan und morgen, wer wisse das schon? Und auch der neue US-Präsident Barack Obama meint,
we must ensure that NATO is equipped and capable of facing down the threats and challenges of this new age.
Die NATO müsse imstande sein, allen erdenklichen Gefahren der heutigen Zeit zu begegnen, und zwar weltweit. Und der britische Vizeaußenminister Lord Mallock Brown:
How does the free world organize its security collectively and in a shared, fair way, so that we can defend freedom everywhere?
Es gehe darum, sich so zu organisieren, dass die freie Welt rund um den Globus für Freiheit eintreten könne. Doch diese Interpretation geht sogar NATO-Generalsekretär Jaap de Hoopscheffer zu weit.
L'OTAN n'a pas l'ambition de devenir le gendarme du monde. L'OTAN n'est pas une deuxième Nations Unie.
Die NATO wolle nicht zum Weltpolizisten werden und nicht zu einer zweiten UNO. Dennoch, zwischen den beiden Vorstellungen, der amerikanisch-britischen und der europäischen, liegen Welten. Weshalb die neue NATO-Strategie vor allem eines ist, vage.
Ivan Gašparović ist, das ist der Alte, der auch der Neue sein will, wenn heute in der Slowakei der Präsident gewählt wird. Oder eben die Präsidentin. Denn Gašparović hat die Wiederwahl nicht auf Anhieb geschafft. Seine Konkurrentin Iveta Radičová hat ihn in eine Stichwahl gezwungen. Und ist eine Herausforderung, die der Präsident ernst nehmen muss. Setzte sie sich heute durch, käme erstmals eine Frau ins höchste Staatsamt. Und die steht für eine ganz andere Weltanschauung. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Der Präsident inszeniert sich als großer Staatsmann. Schon fast majestätisch kommt er daher in seinem Wahlspot, zeigt sich mit Putin, Merkel und der Queen und meint, die Slowakei sei kein weißer Fleck mehr auf der Karte, sondern wäre jetzt wahrgenommen in der Welt.
Už nie sme neznámou malou krajinou, ktorú vo svete nepoznajú. Slovensko je v zahraničí rešpektovaným a dôveryhodným členom všetkých najvýznamnejších medzinárodných zoskupení.
Kein Zweifel, dass Gašparović dieses Verdienst sich selber zuschreibt. Doch der Kontrast zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung ist frappant. Der Präsident, ein biederer Apparatschik aus der Konkursmasse der alten kommunistischen Kader, hat bisher keine großen Stricke zerrissen. Vor 5 Jahren aus purem Zufall ins Amt gerutscht, weil sich seine favorisierten Konkurrenten gegenseitig behindert hatten, ist er in seiner Rolle blass geblieben. Dennoch genießt er dank großer Medienpräsenz eine erstaunliche Popularität, vor allem bei der älteren, der ländlichen und der unterprivilegierten Bevölkerung. Außerdem kann er auf die Regierung zählen, einer eigentümlichen Koalition aus Linkspopulisten und Ultranationalisten, die den Präsidenten vor allem deshalb unterstützt, weil er ihr nicht gefährlich werden kann. Für einen Wandel steht hingegen Iveta Radičová, die Kandidatin der bürgerlichen Opposition. Radičová, eine elegante Professorin in den 50ern, hat mit den alten Seilschaften nichts zu tun und verkörpert die moderne Slowakei. Die Slowakei, die man in den letzten Jahren wegen ihrer phänomenalen Wirtschaftsentwicklung Tatra-Tiger genannt hat und die als erstes Ostblockland kürzlich den Euro einführte. Radičová möchte, dass die gesellschaftliche Entwicklung mit der wirtschaftlichen Schritt hält und plädiert für einen Aufbruch. Sie legt Wert auf ein gutes Bildungs- und Gesundheitssystem und sie spricht bisherige Tabuthemen an. Schwangerschaftsabbruch und registrierte Partnerschaften für Homosexuelle, für die sie sich einsetzt, bis vor kurzem undenkbar in der katholisch-konservativen Slowakei.
Nesmieme rozdeľovať občanov na občanov prvej a druhej kategórie, teda každý.
Man dürfe nicht zwischen Bürgern erster und zweiter Klasse unterscheiden, denn alle hätten das Recht, so zu leben, wie sie es wollten, sagt Radičová. Mit dieser Haltung hat sie den Zorn der Bischöfe auf sich gezogen, die dazu aufriefen, Radičová nicht zu wählen. Dass sie im ersten Wahlgang dennoch fast 40% der Stimmen erreichte, ist deshalb sehr bemerkenswert. Das Resultat ist so gut, dass Amtsinhaber Gašparović kalte Füße bekommen und die Gegnerin zu verunglimpfen versucht hat, indem er die sogenannte Ungarn-Karte zog. Es dürfe nicht sein, dass das slowakische Staatsoberhaupt von den Ungarn bestimmt werde, meinte der Präsident, wohlwissend, dass Radičová die Unterstützung der ungarischen Minderheit im Lande genießt. Eine unverantwortliche Haltung, befand daraufhin seine Konkurrentin.
Präsident, der používa maďarskú kartu. Vnáša nepokoj a nestabilitu.
Es sei unnötig und eines Präsidenten unwürdig, Unruhe zu stiften zwischen der Mehrheit und der Minderheit im Lande, sagte Radičová. Trotzdem könnte Gašparović mit diesem Manöver seine träge Wählerschaft mobilisieren, denn im ersten Wahlgang gingen nur 44% an die Urne. Wem es diesmal gelingt, die Daheimgebliebenen ins Wahllokal zu locken, gewinnt.
Mark Lehmann berichtete. Und hier noch ein Hinweis. Am Gründonnerstag wählt Algerien den Präsidenten. Keinen neuen, sondern den alten nochmals. Abdelaziz Bouteflikas drittes Mandat ist zwar heftig umstritten, aber ohne echte Alternativen. Algerische Befindlichkeiten am Vorabend dieser Wahl ohne echte Wahl sind Thema der Sendung International. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Sterbehilfe, das ist ein umstrittenes Thema. Darf man schwerstkranken Menschen eine Erlösung vom Leiden ermöglichen, ein Ende, das sie sich selbst wünschen? Für viel mehr Aufregung wird das Thema sorgen, wenn auch Gesunde für sich Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen. Die Organisation Dignitas will klären, wie weit sie auf diesem Weg gehen kann oder soll. Nathalie Christen.
Ein kanadisches Ehepaar. Er hat Krebs, sie ist gesund. Und sie sagt, wenn mein Mann stirbt, will auch ich aus dem Leben scheiden. Menschen wie dieser Frau wolle er helfen, sagte Ludwig Minelli, Chef der Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas, kürzlich in einem Interview mit dem englischen Sender BBC und löste damit in England einen riesigen Wirbel aus. Die Schweiz ist sowieso schon bekannt für ihren sehr liberalen Umgang mit dem Freitod. Der ist erlaubt bei uns, uneigennützig dabei zu helfen, ebenfalls, sofern der Sterbewillige urteilsfähig ist. Bisher konzentrierte sich diese Sterbehilfe aber auf Todkranke. Dass Ludwig Minelli nun auch dafür kämpft, Gesunden den Todestrank organisieren zu können, das facht die Kritik weiter an. Dignitas-Chef Minelli rechtfertigt sich. Was Gesunde heute auf sich nehmen müssten, wenn sie sterben wollen, sei Menschen unwürdig.
Einem Gesunden steht heute vermutlich nur eine grausame Methode mit großen Schwierigkeiten und dem Risiko des Scheiterns im Verhältnis von 49:1 zur Verfügung. Das ist kein praktikables Recht. Wir brauchen ein praktikables Recht und deswegen müssen wir diesen Kampf um diese Freiheit führen.
Der Haken liegt beim ärztlichen Rezept für den Todestrunk. Dürfen Medizinerinnen auch Gesunden ein solches Rezept ausstellen? Das sei rechtlich unklar, sagt Minelli, und darum sei Dignitas an den Zürcher Kantonsarzt gelangt mit dem Antrag.
Es sei eine Feststellungsverfügung zu erlassen, dass ein Arzt auch einer gesunden Person soll ein Rezept schreiben dürfen, mit dem dann ein begleiteter Suizid durchgeführt wird, sofern eine solche gesunde Person bei Dignitas durch das Verfahren gegangen ist und geklärt worden ist, weswegen diese Person ihr Leben beenden will.
Doch der Kantonsarzt trat auf Gesuch nicht ein. Deshalb habe Dignitas vor ein paar Wochen Rekurs eingelegt beim Regierungsrat. In letzter Konsequenz wäre ein Gang vor Bundesgericht möglich, so Minelli. Gesunden einen Todestrank zu organisieren, mit diesem Anliegen stößt Minelli an ethische Grenzen. Im Grundsatz gäbe es zwar keinen großen Unterschied, ob ein Todkranker seinem Leben ein Ende setze oder ein Gesunder, sagt der katholische Theologe und Ethikprofessor Alberto Bondolfi von der Uni Lausanne. Entweder sehe man den Freitod als Sünde gegen Gott an, dann gelte das für Gesunde wie Kranke, oder man werte Suizid als eine radikale Entscheidung in der Selbstbestimmung des Einzelnen.
Wenn dem so ist, würde ich sagen, ist der Unterschied nicht so entscheidend, nicht so radikal zwischen den Gesunden oder den Kranken. Vor allem, weil krank zu sein bedeutet ja nicht, je kränker ich bin, desto weniger habe ich ein Recht auf Leben. Das Recht auf Leben bleibt bis am Schluss.
Bondolfi, Mitglied der Nationalen Ethikkommission, versteht zwar das Anliegen, jemanden lieber sanft sterben zu lassen, als ihm einen brutalen Selbstmord zuzumuten, aber, und das sei der entscheidende Punkt,
eine andere Sache ist daraus, ein Gericht anzurufen, damit dieses Gericht quasi daraus einen Rechtsanspruch statuiert. Das ist der Unterschied.
Dignitas-Chef Minelli hingegen zielt auf einen solchen Rechtsanspruch. Er sieht darin sogar eine Prävention. Die hohe Anzahl an Selbstmordversuchen müsse sinken.
Die Menschen haben aber keine Möglichkeit, vorher über eine Suizididee mit anderen Leuten angstfrei zu reden, aus Angst in die Psychiatrie eingewiesen zu werden. Wenn es möglich ist, angstfrei darüber zu reden, wenn es möglich ist, dass ein Arzt in einem Fall, in dem er sich rechtfertigt, dass jemand sein Leben beendet, ein Rezept zu schreiben, dann haben wir eine Chance, eine viel bessere Suizidprophylaxe zu bekommen.
Ethikprofessor Bondolfi hingegen befürchtet, ein Rechtsanspruch auf Beihilfe zu Suizid könnte zu einer Normalisierung führen.
Wir sollen nicht quasi meinen, sich das Leben zu nehmen, sei courant normal und ähnlich, wenn ich an einem Schalter von der SBB gehe und sage, bitteschön, eine Fahrkarte nach Genf und muss diese Person, die hinter dem Schalter steht, mir diese Billett geben, dann habe ich einen Rechtsanspruch darauf, ja.
Banalisierung oder menschenwürdige Selbstbestimmung, Suizid für Gesunde, die Debatte hat erst begonnen.
Nathalie Christen. Der Internationale Währungsfonds erhält bei der Bewältigung der Wirtschaftskrise wieder Bedeutung. Am G20-Gipfel wurde entschieden, dass die Mittel für den IWF verdreifacht werden. Sie sollen künftig 750 Milliarden Dollar betragen. Da müssen einige Staaten kräftig Geld sprechen, auch die Schweiz. Geraldine Eicher.
Immense Summen sollen die Staaten in den Internationalen Währungsfonds pumpen. 250 Milliarden Dollar die USA, 100 Milliarden die EU, 40 Milliarden China. Die Summe, mit welcher sich die Schweiz beteiligen soll, bleibt fürs Erste geheim. Von 500 Millionen Franken sprechen einige Finanzpolitiker, doch da würden sie viel zu tief greifen, sagt Peter Siegenthaler, Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung. Mehr will er nicht verraten. So oder so, über solche Summen hat in der Schweiz das Parlament zu befinden. Das führt zu unterschiedlichen Forderungen in den politischen Lagern. So macht sich beispielsweise Bruno Zuppiger, SVP-Nationalrat und Präsident der Finanzdelegation, bereits Gedanken, welchen Nutzen die Schweiz daraus ziehen könnte.
Jetzt muss man einmal sehen, welche Bedingungen das man damit verknüpfen kann, können wir allenfalls auch die Forderung, uns von der grauen Liste zu nehmen oder andere Dinge, können wir das verknüpfen, dass man sagt, halt, wenn wir uns schon bereit erklären, euch in der Krise zu helfen, dann akzeptiert ihr auch unsere demokratischen Spielregeln, die wir als eigenständiger und unabhängiger Staat haben. Und ich glaube, hier darf man ohne weiteres auch dort, wo man etwas einzubringen hat, das einbringen dürfen.
Doch so eine Verknüpfung ist kaum realistisch. Der IWF ist eine andere Organisation als die OECD, die mit ihren schwarzen und grauen Listen die Schweiz beim Bankgeheimnis zum Handeln gezwungen hat. SP-Nationalrätin Margret Kiernan-Nellen sehe aber eine andere Möglichkeit, die Aufstockung der IWF-Mittel mit Forderungen der Schweiz zu verknüpfen.
Nämlich den Schweizer Sitz im Exekutivrat des IWF. Dann sind wir im IWF auch weiterhin sehr prominent vertreten.
Der IWF hat 185 Mitgliedstaaten und die Schweiz hat, gemessen an ihrer Größe, als eines von 25 Mitgliedern des Exekutivrats sehr viel zu sagen. Doch beim IWF ist für 2011 eine Reform geplant. Im Zuge dieser Reform werden den Südländern, den Schwellenländern, mehr Sitze zugebilligt. Das soll nicht auf Kosten der Schweiz geschehen, sagt Margret Kiernan-Nellen.
Das ist die Kondition, welche die Schweiz stellen muss, damit sie dort prominent mitsprechen kann, dann auch über die Verwendung dieser Mittel.
Und da sieht selbst Peter Siegenthaler, Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung, Verhandlungspotenzial. Je nachdem, mit welchem Betrag die Schweiz sich am IWF zusätzlich beteilige, ergebe sich bei der Frage, ob sie den Sitz im Exekutivrat behalten könne, mehr Spielraum. Bei den nun anlaufenden Diskussionen um die Höhe der Aufstockung des IWF-Kapitals ist Peter Siegenthaler eine Feststellung wichtig. Wenn die Schweiz bei der Aufstockung der IWF-Mittel mithelfe, dann sei das nur eine Art Darlehen, das die Nationalbank gewähre, der Bund leiste lediglich die Garantie. Solche Darlehen seien schon früher gewährt worden und das Geld sei bisher immer zurückgeflossen, bis auf den letzten Franken.
Das war der Bericht von Geraldine Eicher im Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich für die Sendung war Urs Pruderer und für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.